Legen wir los.
So, hochverehrte Damen, werte Herren, schönen guten Abend wünsche ich Ihnen. Schön, dass Sie da sind zum letzten abschließenden Vortrag in unserer Reihe Revolutionen, was die Welt veränderte. Und ich glaube, diese Reihe wäre ganz sicherlich nicht vollständig, wenn wir das Thema Medien nicht auf dem Programm hätten. So ein Thema kann man natürlich nie erschöpfend behandeln und womöglich haben Sie den einen oder anderen Vortrag vermisst in der Reihe und waren über den einen oder anderen verblüfft. Aber ich bin mir relativ sicher, dass hier Medien angesagt ist heute Abend, dürfte Sie nicht verblüffen. Was aber nicht heißt, dass unser Referent nicht etwas zu erzählen hätte, was uns nicht vielleicht auch verblüffen wird. Ich begrüße sehr herzlich Herrn Dr. Stücheli-Herlach. Er kommt von der Zürcher Hochschule Winterthur, ist dort am Institut für angewandte Medienwissenschaft tätig und hat Fächer studiert, bei denen ich dann weiß, dass wir hinterher sofort gut miteinander diskutieren können werden, wenn wir uns noch wo hinsetzen und was trinken. Das ist natürlich eins der Hauptmotive, hier interessante Referenten herzuholen, dass man hinterher noch gut diskutieren kann. Unser Referent hat Philosophie studiert, vergleichende Literaturwissenschaft und Politikwissenschaft, und zwar in Berlin und in Zürich. Und das qualifiziert einen, das weiß ich bekanntlich, für gar nichts, außer für Medien. Viel Vergnügen.
Danke. Herzlichen Dank, Herr Friedrich, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende. Auch meinerseits herzlich willkommen zu diesem Abendvortrag heute zum Thema, was die Welt veränderte, Revolution, Medien, Revolutionen. Es freut mich sehr, hier bei Ihnen sein zu können, an dieser Fachhochschule, an den Gestaden des Rheins. Danke herzlich für die Begrüßung von Herrn Friedrich. Sie hat mich in ihrer Freundlichkeit nicht überrascht. Ich war schon immer der Überzeugung, dass wir rund um den Bodensee eine gemeinsame Hochschule, eine gemeinsame Hochschullandschaft eigentlich bauen sollten, dass wir rund um den Bodensee unseren wissenschaftlichen Austausch intensivieren sollten, dass wir uns austauschen sollten, nicht nur unter Dozierenden, sondern auch unter Studierenden. Diese meine Überzeugung oder auch meine Begeisterung für die Idee der Bodensee-Hochschule, die gründet eigentlich in zwei Sachverhalten. Dass zum einen betreiben wir hüben wie drüben der Grenze Kommunikations- und Medienwissenschaften. Wir bescheiden am Institut für angewandte Medienwissenschaft in Winterthur. Sie mit so profilierten Persönlichkeiten wie Ihrem Herrn Professor Friedrich, aber auch mit Kolleginnen und Kollegen an der Universität. Sie betreiben es unter dem Titel Kommunikationsdesign. Wir forschen seit einigen Jahren am IAM zum Thema Textdesign. Ich denke, hier gibt es Gemeinsamkeiten, die vielleicht über das Kneipengespräch von nachher hinaus sogar noch interessante Perspektiven eröffnen könnten. Der andere Grund, warum ich gerade im Gebiet der Kommunikations- und Medienwissenschaft es so gerne sehe, wenn wir die Idee der Bodensee-Hochschule noch etwas intensiver pflegen könnten. Dieser andere Grund, der liegt in Rorschach und der ist einige hundert Jahre alt. Am Bodensee nämlich geschah eine der wichtigsten kleinen Medienrevolutionen in Europa, in Rorschach nämlich, im Jahre des Herrn 1597, geschah es, dass die erste gedruckte Monatsschrift deutscher Sprache herausgekommen ist. Der Bodensee ist der Ort einer kleinen Medienrevolution mit dieser Monatsschrift, auf die ich im Laufe meines Vortrags gerne dann etwas näher noch eingehen werde. Es ist eine etwas besondere Situation für mich heute Abend, denn ich bin ja, wie Herr Friedrich es mir wieder peinlich in Erinnerung gerufen hat, der Letzte hier in der Reihe. Und das hat natürlich mein Lampenfieber etwas wieder in die Höhe getrieben, denn am Schluss auftreten zu müssen, ist besonders schwierig. Nicht nur muss ich darauf achten, die durch die Vorredner bestimmt hochgeschraubten Erwartungen nicht allzu massiv zu enttäuschen heute Abend, sondern ich muss auch dafür sorgen, dass Sie am Schluss dieser Reihe noch einmal 90 Minuten Aufmerksamkeit einem Thema werden widmen können, das natürlich, da stimme ich Herrn Kollege Friedrich zu, zum Spannendsten gehört, was man aus dem Gebiet der Revolutionsgeschichte, Revolutionstheorie überhaupt diskutieren kann. Es gibt einen sachlichen Grund, die Geschichte von Medienrevolutionen an das Ende einer Vortragsreihe zu stellen. Die Mediengeschichte ist nämlich ein sehr, sehr junges Gebiet. Die Geschichte der Medienrevolutionen ist, vergleicht man es etwa mit der Geschichte politischer oder ästhetischer Revolutionen, das wohl am wenigsten gut erforschte Gebiet. Dass ich am Schluss komme mit meinen Erkenntnissen, hat also tatsächlich auch etwas damit zu tun, dass Mediengeschichterinnen und Mediengeschichter am Schluss kommen mit der Präsentation neuer Erkenntnisse. Es ist auch so, dass man im Laufe von solch doch historischen Vortragsreihen, wenn man das chronologisch ansieht, am Schluss ist man dann immer bei der Gegenwart angelangt. Und auch hier ergibt sich ein wunderbarer Ausgangspunkt für meinen Vortrag hier heute Abend, denn wir leben ja gerade wieder seit 10, 20 Jahren in einer Epoche einer gravierenden, großen, spürbaren Medienrevolution. Wir erleben als Zeitzeuginnen und Zeitzeugen gerade die Revolution der elektronischen Informations- und Kommunikationstechnologien. Und insofern liegt es auf der Hand, dass wir uns auch für die Geschichte von Revolutionen interessieren. Das ist denn auch die These meines Vortrags von heute Abend, dass wir gerade auch aktuelle Medienrevolutionen, die wir als Zeitzeugen erleben, dass wir gerade aktuelle Medienrevolutionen nur verstehen können, wenn wir vergangene Medienrevolutionen verstanden haben. Oder anders gesagt, wir können die Chancen, die sich uns eröffnen mit der aktuellen Revolution der Medien, der Kommunikations- und Informationstechnologie, wir können diese Chancen nur packen, wenn wir uns auf die Vergangenheit zurückbesinnen. Wir können das Neue an der aktuellen Medienrevolution nur begreifen, wenn wir wissen, was vorher war, woher wir gekommen sind. Wir können das Neue, das Revolutionäre einer Entwicklung nur erfassen vor dem Hintergrund eben der Vergangenheit. Oder man kann zusammenfassen, wer das Kommende will, der sollte das Vergangene nicht schmähen. Das ist der Leitspruch, von dem ich mich hier auch heute Abend in diesem Vortrag leiten lasse. Ein episodischer Einstieg soll uns den Anfang der Diskussion etwas erleichtern. Ich möchte hier erinnern an eine kleine Episode, einen kleinen Moment dieser laufenden Medienrevolution. Noch keine 2 Jahre ist es her. Da hat die Firma Apple einen neuen kleinen Meilenstein gelegt in der Geschichte der aktuellen Medienrevolution. Sie haben nämlich das Gerätchen iPhone auf den Markt gebracht. Hier eine Meldung der Süddeutschen Zeitung vom Juli 2007. Zaubern mit dem Zeigefinger, gemeint ist eben das iPhone. Hier ein junger Mann, der sich im Apple Store in New York City gerade so ein iPhone hat ergattern können. Mit ihm haben Hunderte von meist jüngeren Frauen und Männern die ganze Nacht vor Ladeneröffnung schon auf der Straße verbracht mit Zelten, Schlafsäcken und Campingstühlen, um nur den Moment ja nicht zu verpassen und dieses iPhone zum ersten Mal zu kaufen war. Und der junge Herr hier, der stand ganz vorne in der Schlange und Sie sehen, wie er triumphierend sein iPhone hier der begeisterten Menge zeigt. Nun, das iPhone, mit diesem Gerät konnte man erstmals sowohl mailen als auch surfen im WWW, sowohl Videos sich anschauen, wie auch Musik abhören und anderes mehr. Sie wissen vermutlich viel besser als ich Bescheid, was das technische Geheimnis des iPhones ist. Ich maße mir hier gar keine detaillierten Informationen an. Das war das Neue. Diese erstmalige Kombination sehr vieler verschiedener, bisher noch in getrennten technischen Kanälen bedienten Medien. Eine junge Frau wartete auch die ganze Nacht vor dem Apple Store. Es war eine Altphilologin oder Archäologin, also eine Altertumswissenschaftlerin. Und sie hat einer Zeitung zu Protokoll gegeben, auf die Frage, warum sie denn auf das iPhone jetzt gewartet habe, hat sie gesagt, es sei fantastisch, auf dem iPhone könne man jetzt lesen wie auf einer Schriftrolle vor tausenden von Jahren in Babylon. Und das ist für mich als historischer Geist natürlich eine sehr interessante Aussage. Um über Medienrevolution zu reden, müssen wir offensichtlich nicht nur begreifen, was neu ist an einer technischen Neuerung, an einer Innovation. Diese neue Verbindung bisher getrennter Medien mit einem Gerät. Nein, um eine Medienrevolution zu verstehen, müssen wir offensichtlich uns auch Vergangenes vergegenwärtigen. Und wir können mit Erinnerungen an vergangene Medienepochen plötzlich beschreiben, worin das Neue eines neuen Mediums besteht. Diese Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, um mit Reinhard Koselleck zu reden, einem prominenten Historiker der Nachkriegszeit, den Sie vermutlich auch kennen, diese Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen, dieses Ineinandergreifen von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, diese Tatsache, dass sich die Zukunft eigentlich aus der Vergangenheit ergibt, das, was gilt für alle geschichtlichen Prozesse, das gilt nicht minder für Medienrevolution. Auch in meiner Medienrevolution schießen die Zeiten sozusagen in einem Moment zusammen. Und in dem Augenblick löse ich mich von der Vergangenheit, schaue in die Zukunft, begreife aber, was Zukunft ist, nur wenn ich mir bewusst mache, was Vergangenheit war. Abgesehen von dieser Archäologin ist es ja klar, warum haben diese Leute gewartet auf iPhone? Warum ist der junge Herr von iPhone begeistert, bevor er überhaupt das Ding erstmal bedient hat? Warum weiß er, dass das ein wertvolles Gerät ist? Weil er Vergangenheit erlebt hat. Er kennt die Geschichte von Apple. Er kennt die Geschichte seit 1984, hier die Frontseite von Macworld, mit Steve Jobs, mit noch etwas mehr Haaren, einer etwas businesslikeren Ausstattung. Dieser junge Herr, hat natürlich die Geschichte miterlebt oder mitgelesen, mitgeteilt erhalten. Er weiß, dass häufig schon neue Apple-Produkte zu einer Umwälzung von Arbeitsweisen geführt haben. Er hat miterlebt oder direkt mitgeteilt erhalten, dass mit dem Macintosh, mit diesen kleinen Macintosh-Produkten, die 1984 auf den Markt gekommen ist, sich vieles verändert hat in den Büros und in den Schulen und an den Universitäten. Wir generieren also unsere Erwartungen an das Neue. Vor dem Hintergrund eines historischen Bewusstseins, eines Gedächtnisses. Und wir schließen aus der Vergangenheit auf die Zukunft. Wir sagen, ja, in der Vergangenheit hat Apple schon mehrmals tolle Innovationen realisieren können, die unseren Alltag erleichtert haben. Also muss dieses iPhone wieder etwas von der Sorte sein. Das ist die Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen, dieses Ineinanderschießen von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, von dem ich vorhin gesprochen habe, auch in Bezug auf Medienrevolution. Die Süddeutsche Zeitung in diesem Artikel hat entsprechend dann auch gesagt, ich zitiere, das Fundament für die Begeisterung baute Apple mit seinen bisherigen Pionierleistungen. Zitat Ende. Das Fundament für die auf die Zukunft gerichtete Begeisterung ist gebaut worden in der Vergangenheit. Wir erwarten von Medienrevolution etwas Neues, etwas Veränderndes. Wir erwarten Veränderung von der Medienrevolution, weil wir solche Medienrevolutionen schon erlebt haben und schon erfahren haben, dass Medienrevolutionen zu Veränderungen führen können. Nicht nur in der Domäne der Computerindustrie, auch mit anderen Medienrevolutionen. Wir in unserer Generation, ich habe es noch selber erlebt, viele von Ihnen haben es vermutlich direkt von den Eltern oder von Verwandten einfach mündlich mitgeteilt erhalten. Auf jeden Fall ist uns in lebendiger, kollektiver Erinnerung noch nicht nur die Mondlandung die erste im Jahre 1969, sondern auch die Tatsache, dass das Medium Fernsehen als Anlass der ersten Mondlandung erstmals in Europa so richtig große Verbreitung gefunden hat. Man hat ausgerechnet, dass vermutlich fast jeder fünfte Mensch auf der Erde im Juli 1969 vor dem Fernseher saß, als die beiden Amerikaner erstmals auf dem Mond gelandet sind. Und auch aus solchen Erlebnissen haben wir die Medienrevolution des Computers miterlebt. Und haben gedacht, jetzt kommt eine neue Technologie, da wird was werden. Eine kollektive Erwartung hat sich gebildet, auf die Zukunft gerichtet, weil wir ein kollektives Gedächtnis hatten von Medienrevolution. Und so schreibt sich die Geschichte sozusagen jetzt von der Gegenwart nach hinten in die Vergangenheit rückwärts sozusagen fort. So paradox ist der Zusammenhang tatsächlich. Andere Medienrevolutionen, von denen wir auch wissen in unserem kollektiven Gedächtnis, lassen sich anführen. Oben links ein Plakat von 1866, das erstmalige Verlegen eines Telegrafiekabels durch den Atlantik hat zu euphorischen Erwartungen und auch gravierenden Wirkungen geführt, nicht zuletzt auf die Politik, die plötzlich zwischen dem alten und dem neuen Kontinent viel schneller hat kommunizieren können. Bekannt ist die Medienrevolution von Johannes Gutenberg mit der Erfindung der Drucktechnik, also die Revolution der Druckmedien. Es gehört zum kulturellen Bestand, dass dank der Druckmedien so etwas wie Reformation möglich geworden ist. Dass dank Druckmedien wir in Europa eine Aufklärung hatten. Dass wir dank Druckmedien überhaupt zu dem gekommen sind, was wir als moderne Öffentlichkeit bezeichnen. Auf diese Medienrevolution werde ich im Verlauf des heutigen Abends noch detailliert zu sprechen kommen. Und denken wir an andere Medienrevolutionen. Jene der Erfindung der Keilschrift, Entschuldigung, Keilschrift muss es heißen, nicht Keilschritt. Die Erfindung der Keilschrift in Babylon des ungefähr 10. bis 17. Jahrhunderts vor Christus. Wie mussten die babylonischen Könige stolz gewesen sein, als einer ihrer Handwerker und Diener erstmals gezeigt hat, wie man auf Tontafeln die Keilschrift einprägen kann. Wie mussten sie begeistert gewesen sein von der Möglichkeit, plötzlich ihre Lagerhaltung verlässlicher gestalten zu können, ihre Untertanen besser kontrollieren zu können, dank der Möglichkeit, Schrift auf einer unvergänglichen Tontafel in die Zukunft überliefern zu können. Und das muss jetzt für eine Stimmung gewesen sein in der Höhle, 17.000 vor Christus in Lascaux, als das Datum, das wir annehmen für das Entstehen der ersten Höhlenmalereien. Die Erfahrungen von Medienrevolutionen gehören zu einer Konstante der Kulturgeschichte der Menschheit und die Erfahrung, dass Medienrevolutionen zu sozialen Umwälzungen führen, gehört ebenso zum kulturellen Bestand der Menschheit. Und aus diesem kollektiven Wissen um die Veränderungsmacht, das Veränderungspotenzial von Medien, in diesem Wissen interpretieren wir, was da immer kommen mag aus der Zukunft. Seien es Kommunikations- und Informationstechnologien, seien es neue Geräte von Apple und anderes mehr. Soweit mein Einstieg und jetzt möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, mein Programm, das ich heute Abend noch vorhabe. Wie möchte ich nun dieses interessante Thema der Medienrevolutionen, wo Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft so ineinander schießen, sich einander überlagern, wie möchte ich dieses Thema mit Ihnen diskutieren? Ich orientiere mich immer gerne an den alten Fragen von Immanuel Kant, der bekanntlich gesagt hat, es sind drei wichtige Dinge, die wir in der modernen, aufgeklärten Wissenschaft beantworten müssen. Erstens, was kann ich wissen? Zweitens, was soll ich tun? Und drittens, was darf ich hoffen? Und so möchte ich auch fragen, was kann ich wissen über Medienrevolutionen? Oder ich sage erstens etwas präziser, was kann ich wissen darüber, wie Medienrevolutionen stattfinden? Was ist eine Medienrevolution, wenn ich genau hinschaue auf den historischen Prozess? Zweitens, was soll ich tun? Ich präzisiere es für Medienrevolution. Gerade weil wir ja an der Fachhochschule sind und uns für die Praxis interessieren, möchte ich fragen, kann ich eine Medienrevolution selber hervorbringen? Kann ich sie schaffen oder kann ich sie steuern? Was soll ich tun? Soll ich eine Medienrevolution fördern? Kann ich sie überhaupt fördern? Habe ich überhaupt einen Einfluss auf das medienrevolutionäre Geschehen? Und drittens, was soll ich hoffen? oder etwas konkreter und etwas vielleicht weniger religiös. Wie verändern Medienrevolutionen die Gesellschaft? Was kann ich erwarten von Medienrevolutionen? Verändern sie die Welt tatsächlich oder ist das nur ein Schlagwort, mit dem man gerne Vortragsreihen ankündigt? Ist es tatsächlich so, dass Medienrevolutionen das soziale Leben umwälzen? Das meine drei Fragen am heutigen Abend. Ich möchte mich, damit es anschaulich wird und damit wir uns über die Erkenntnisse der Forschung unterhalten können, die bis jetzt am besten gesichert sind, auf die Medienrevolution der Drucktechnik beschränken. Ich greife das Beispiel der Druckrevolution seit Johannes Gutenberg heraus, um mögliche Antworten auf diese Fragen für Sie anschaulich zu machen und um einen Boden zu finden, auf dem wir nachher diskutieren können. Selbstverständlich ist es interessant, in der Diskussion nachher das in der Druckrevolution Erlebte daraufhin zu befragen, was können wir davon lernen für die aktuelle Medienrevolution. Das möchte ich aber gerne erst der anschließenden Diskussion überlassen und hier nicht schon vortragen. Ich komme also zu meinem ersten Teil. Es ist die Frage, was kann ich wissen, wie finden Medienrevolutionen überhaupt statt? Und ich frage nun, was kann ich darüber wissen? Am Beispiel der Revolution des Drucks, die wir seit Mitte des 16. Jahrhunderts in Europa erlebt haben. Und die Antwort lautet klipp und klar, eine Medienrevolution lässt sich begreifen als ein Prozess, der sich im Wesentlichen über drei Schritte vollzieht. Oder über drei Phasen, wenn Sie so wollen. Eine Medienrevolution, darunter verstehen wir zunächst die Phase der Invention. Etwas, was neu ist. Hier meist eine technische Neuerung. Zweitens eine Phase der Innovation. Die Stabilisierung einer Invention mit technischen oder ökonomischen Mitteln. Meistens ist es das Entwickeln von marktgängigen Produkten aus der anfänglichen Invention. Währenddem wir also bei Bill Gates da in der Garage seiner Eltern gesehen haben, wie er mit seinem Freund hier die Kabel verschweißt hat und hier getüftelt hat an seinem Computer, das war die Invention, ist irgendwann der Punkt gekommen, wo man einen ersten PC gemacht hat aus der Erfindung. Das wäre dann die Innovation gewesen. Und dann, davon wieder Unterschied, die dritte Phase, die Phase der Diffusion, damit bezeichnet man den Prozess der Aneignung von Innovationen durch verschiedene gesellschaftliche Gruppierungen oder gesellschaftliche Kräfte. Die Aneignung neuer Medienprodukte für verschiedenste gesellschaftliche und politische Ziele. Sie haben gesehen, der PC, die Software des PCs hat sich ja sofort geteilt in das Viergestirn von des Office-Programmes beispielsweise. Es sind andere Computertypen entstanden, es sind ganze Softwarewelten entstanden für verschiedene Zwecke und Firmen. Es sind Spiele entstanden und was man hier noch mehr nennen kann. Das ist die Phase der Diffusion. Die Antwort also auf die Frage, wie finden Medienrevolutionen statt, lautet klipp und klar, eine Medienrevolution ist noch nicht irgend so etwas wie ein Urknall. Es ist nicht ein Moment, wo etwas Neues entsteht und dann ist die Welt anders. Das ist eine völlig irrige Vorstellung. Warum haben wir sie manchmal im Kopf? Ja, weil natürlich die Vertreter oder die Innovatoren oder die Inventorinnen und Inventoren einer Medienrevolution das gerne so hätten. Nicht Steve Jobs hätte es natürlich gerne, wenn eine Medienrevolution so stattfinden könnte, dass er nur ein neues Produkt zu erfinden braucht, es auf den Markt zu werfen braucht und schon ist die Welt verändert. Also die Innovatorinnen und Innovatoren neigen dazu, uns vorzumachen, dass Medienrevolutionen so zack, zack vom einen Tag auf den anderen geschehen. Dem ist, so lehrt uns die Geschichtsforschung, nicht so. Was das heißen kann und wie man es, dass sich in der Realität sozusagen aus der Froschperspektive von Zeitzeugen vorstellen muss, diese Abfolge von Invention, Innovation und Diffusion, das möchte ich Ihnen nun eben am Beispiel der Druckrevolution hier ab Mitte des 15. Jahrhunderts, das ist ein Tippfehler, Entschuldigung, der Druckrevolution ab Mitte des 15. Jahrhunderts zeigen. Das erträgt mein Historikerherz nicht. Das muss sich sofort ändern. So. Revolution durch Druckmedien. Wenn wir das begreifen wollen, so müssen wir nochmals einen Schritt zurückgehen und uns fragen, was war denn vorher? Was war in der kulturellen Welt Europas, bevor Johannes Gutenberg die Druckerpresse erfunden hat? Was war vorher? Mediengeschichtlich gesprochen, hatten wir im Mittelalter, vor Beginn der frühen Neuzeit, vor der Erfindung von Johannes Gutenberg, eine Schrift- und Sprechkultur. Kulturträger waren unter anderem, aber vermutlich kann man sagen, in erster Linie die christlichen Klöster. Hier wurde vor allem schriftlich, mündliche, aber in erster Linie auch schriftliche, schriftmediale Kommunikation entwickelt und gepflegt. Und interessant und entscheidend für unseren Zusammenhang ist die Tatsache, dass es eine klare Medienhierarchie gab. Die mittelalterliche Medienkultur erachtete die mündliche Rede als höherwertig, als vorrangig im Vergleich zur geschriebenen Kommunikation. Sprache kam vor Schrift. Mediale Kommunikation verstand man nämlich im Wesentlichen als ein Prozess der Überlieferung mündlicher Kommunikationsakte in eine fernere Zukunft. So beispielsweise beim Schließen von Verträgen. Verträge galten im Mittelalter als ein Akt der mündlichen Vereinbarung zwischen politischen Führern beispielsweise. Die haben sich die Hand gegeben oder wer auch immer umarmt und haben abgemacht, ja, dieses Land gehört dir, dieses Schloss gehört in Zukunft dir. Sie haben es ausgesprochen und ein Kanzlist hat das aufgeschrieben. Die Schrift bildete das mündlich, den mündlich gesprochenen Vertrag ab. So auch im ökonomischen Schriftgebrauch. Die Lagerhaltung, wenn die Untertanen ins Zehntenhaus ihr Korn eingeliefert haben, so haben sie vorgesprochen dem Beamten, wie viel Korn sie auf dem Wagen haben. Der hat nachgezählt und gesagt, jawohl, das Korn hast du eingeliefert. So haben sie sich darauf geeinigt, wie viel an Gütern, an Lebensmitteln jetzt abgeliefert worden ist. Und dann hat jemand aufgeschrieben, was hier gesagt worden ist. Entscheidend ist, dass man in der klösterlichen Schrifttradition dieselbe Vorstellung auch hatte. Das Verfassen von schriftlichen Dokumenten, also das Erstellen von Manuskripten für die prächtigen Bücher, die uns aus dieser Zeit bekanntlich überliefert sind, dieses Schreiben wurde verstanden als ein Abschreiben von mündlicher Überlieferung. Sie sehen hier in einem Antiphonar aus dem Kloster St. Gallen, so ein typisches Beispiel, hier ist Papst Gregor I., er erzählt von seiner religiösen Erleuchtung und ein Diener, ein Mönch wird es sein, schreibt auf, was er erzählt. Und man stellte sich vor, dass man eine direkte mündliche Überlieferung hat vom Leben und Wirken Christi zu den Evangelisten, die mündlich gehört haben, was geschehen ist im Leben Jesu, die das erstmals aufgeschrieben haben, dann zu den Kirchenvätern, die noch gehört haben, wie man sich erzählt hat über mehrere Generationen, was Jesus Christus gemacht hat, von den Kirchenvätern dann zu den Päpsten, die sich das alle auch immer wieder mündlich weitererzählt haben. Und parallel dazu, sozusagen auf einer unteren Stufe, gab es die fleißigen Mönche, die immer aufgeschrieben haben, weil man dieses religiöse Wissen eine noch fernere Zukunft hat retten wollen. Sie sehen das ausgeprägte hierarchische Denken der mittelalterlichen Medienkultur, etwa hier in einer Regel des heiligen Benedikt von Nursia, des Begründers der mittelalterlichen Klostertradition in Europa. Er hat beispielsweise gesagt, Reden und Lehren kommen dem Meister zu, Schweigen und Hören dem Jünger. Das Reden und Lehren, das ist die zentrale Kommunikationspraxis im mittelalterlichen Europa. Und das Aufschreiben, das ist eine Tätigkeit von Dienern, eine minderwertige Tätigkeit, die halt auch sein muss, weil man das Gesprochene nicht über Jahrzehnte oder Jahrhunderte hinweg retten kann. Zementiert, wenn ich so sagen darf, etwas unhistorisch, wenn ich von Mittelalter rede, aber trotzdem zementiert wurden diese kulturellen Vorstellungen auch durch platonisches und neoplatonisches Gedankengut. Der große griechische Philosoph Platon hatte schon die Schrift als minderwertig bezeichnet. Er hat gesagt, schreibt ja, wenn ihr weise seid, wenn ihr Philosophie studiert habt, nicht, so schreibt ja nichts auf. Denn wenn ein geschriebener Text, der bleibt stumm, der kann keine Antwort geben, der geht überall in die Welt hin, zu Leuten, die überhaupt das Vorwissen nicht haben, ihn zu verstehen. Und das war entscheidend für Platon, etwas Geschriebenes, das schwächt auch das Gedächtnis. In dem Moment, wo ich etwas aufschreibe, habe ich nämlich die Illusion, ich könne es behalten, so mache ich keine Anstrengung mehr, es mir wirklich im eigenen Kopf zu behalten. Hier also ein ganzer kultureller Komplex, der hier mit dieser Sprach- und Schriftpraxis im mittelalterlichen Kloster verbunden war. Entsprechend aber, und das ist die andere Seite der Medaille, war das Aufschreiben mündlicher Überlieferung im mittelalterlichen Kloster eine Form der Andacht. Eine Form, wie man den Anforderungen des eigenen Gottes und der eigenen Religion Genüge tun konnte. Cassiodor aus einem Kloster im 6. Jahrhundert sagte, es ist das Abschreiben, eine fruchtbare Anspannung, ein löbliches Bemühen des Menschen mit der Hand zu predigen, mit den Fingern Zungen zu öffnen, gegen die unerlaubten Anfechtungen des Teufels mit Rohr und Tinte zu fechten. Also der Federkiel ist jetzt sozusagen das Schwert, mit dem ich gegen den Teufel kämpfe. Weil ich ja mit dem Federkiel lediglich die heilige Überlieferung abschreibe, getreulich, wie sie mir vorgelesen wird im Skriptorium, habe ich nichts zu befürchten, bin ich sozusagen an einem sicheren Ort und pflege das christliche Heil mit dieser Art von Tätigkeit. Schriftkommunikation, also eine mediale Praxis, war damit Teil des Ora und Labora, dieses mittelalterlichen, klösterlichen Kosmos. So, und jetzt kommt der Bruch. In der frühen Neuzeit, eben im 15. Jahrhundert, um die Mitte des 15. Jahrhunderts herum mit Johannes Gutenberg. Nicht mehr so sieht jetzt das Studio, das Kommunikationsstudio aus, sondern jetzt sieht es so aus. Oben links ein Holzschnitt aus dem Jahr 1499, die bis heute früheste bildliche Überlieferung einer Druckerwerkstatt. Aus dem 17. Jahrhundert auch eine Abbildung einer Druckerwerkstatt, der man ansieht, dass sich so viel nicht geändert hat seit Gutenbergs Zeiten bis weit eben ins 17. Jahrhundert hinein. Der Kontext der frühen Neuzeit, den brauche ich nur so al fresco zu skizzieren. Neuzeit hieß die Epoche zu Recht, man hat Neuland entdeckt und erobert. Durch die Seefahrten hat man neue Weltgegenden kennengelernt, erobert und unterworfen. Man hat sich aber auch neue soziale Räume erschlossen. So haben sich die weltlichen und die weltlichen Mächte etwas voneinander entfernt seit dem Investiturstreit. Aber auch die weltlichen Mächte mit dem Gottesgnadentum ihrer Herrscher ist nicht sozusagen der einzige soziale Raum geblieben, in dem man leben konnte. Nein, mit dem Aufkommen bürgerlicher Städte haben sich neue soziale Räume eröffnet. Nicht nur Herrscher oder Untertan konnte man fortan sein, sondern auch Bürger, der sich in einer Stadt durch ein eigenes Handwerk, das Lernen und Ausüben eines Handwerkes, sich selber eine eigenständige Existenzgrundlage schaffen konnte. Sie wissen, dass die großen bürgerlichen Handelsstädte sich auch rechtliche Privilegien haben ausbedingen können von den absolutistischen Herrschern im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte dieser neuzeitlichen Geschichte. Und in diesem Kontext nun des Entstehens bürgerlicher, Wirtschaftsmetropolen in Europa. In diesem Kontext müssen wir diesen Johannes Gutenberg jetzt sehen, der diese Art des Druckens erfunden hat. Er muss der Sohn einer Kaufmannsfamilie gewesen sein, konnte nicht in die Zunft seines Vaters eintreten, weil seine Mutter von niedrigem Stand offenbar gewesen ist. So war er verwiesen auf den universitären Weg. Er ging studieren, nach Erfurt war es, und sah an den Universitäten, wo immer mehr Bürgersöhne sich eine akademische Ausbildung holen wollte, den Mangel an Büchern. Die Universitäten und Klöster kamen schlicht nicht mehr nach mit dem Abschreiben wichtiger Bücher, weil die frühneuzeitlichen Städte so stark anwuchsen, weil es einen Zuwachs von Studierenden gab. Johannes Gutenberg muss in Straßburg gearbeitet haben als Goldschmied, bevor er dann um circa 1445 als Goldschmied auch nach Mainz kam, wo er eben die Drucktechnik erfand. Und hier haben Sie die Auflistung der Inventionen von Johannes Gutenberg. Einzelne kleine technische Inventionen, die Johannes Gutenberg, und das ist das Entscheidende an seiner Erfindung, miteinander kombiniert hat. Auch hier wieder. Nicht auf einen Schlag ist die Medienrevolution da, sondern in der Kombination vieler ganz kleiner technischer Inventionchen. Das ist entscheidend. Das ist wie Bill Gates in seiner Garage. Ein mehrjähriger Prozess des sich herantastens und herantüftelns an eine neue Medientechnik. Mit diesem Instrument, dem Handgießinstrument, hat Gutenberg metallene Lettern gegossen in einem relativ einfachen Verfahren des Vorprägens sogenannter Matrizen, also Muttertypen, und dann des Eingießens von einer flüssigen Metalllegierung in das Gießinstrument. Auf diesem Weg gelang es ihm eben, Drucktypen in mehreren Exemplaren vom gleichen Muster herzustellen. Das Handgießinstrument selber musste er zuerst erfinden, war eine Eigenentwicklung. Er hatte auch dann den Setzkasten in Funktion genommen, den wir hier sehen. Sie kennen ihn vermutlich noch aus dem Antiquitätenhandel, da findet man noch solche Setzkästen, wo einzelne Metalltypen drin abgelagert waren, in schöner Ordnung. Dann diesen Winkelhaken, mit dem man die einzelnen Metalllettern zusammenfügte, zu ganzen Wörtern oder Zeilen. Die Druckerpresse gehörte dazu, eine Abwandlung einer normalen Weinpresse der damaligen Zeit, mit der man dann hier die Druckplatten auf die Papiere gedruckt hat und so eben Bücher und später Zeitungen und Zeitschriften herstellen konnte. Andere Innovationen betrafen die Drucktinte oder den Druckerballen, das Instrument, mit dem die Drucker hier eben Drucktinte auf die Druckplatte aufgetragen haben, damit das schön schwarz wird, dass wenn man das Papier nachher draufdrückt, dass es eine schöne Druckseite gibt. Das sind so einige Beispiele für Inventionen von Johannes Gutenberg, mit dem es ihm möglich wurde, erstmals in der europäischen Geschichte eben Bücher in größerer Zahl zu drucken. Und welche Innovation wurde möglich? Ich sage es so einfach, Bücher zu drucken. Wie fand das statt? Die ersten Druckprodukte waren eben diese Bibeln, benannt nach der jeweiligen Zahl ihrer Zeilen. Sie haben hier eine Seite der Göttinger Gutenberg-Bibel, des Canticum Canticorum, des Hohelieds Salomo. Und Sie sehen nun, was eigentlich der Nutzen dieser Erfindung, dieser Inventionen von Gutenberg war. Brauchte ein mittelalterlicher Kopist für das Schreiben eines Bibelexemplars 12 bis 36 Monate, jeden Tag im kalten Skriptorium, mit Grippe und Hüsteln und Hunger. So konnten in der Werkstatt von Gutenberg 4 bis 6 Setzer in 210 Tagen ein Bibelexemplar zusammensetzen. 6 Drucker in Teamarbeit, wie wir es vorhin gesehen haben, an der Druckerpresse, waren dann in der Lage, in einem guten Jahr nicht weniger als 180 Bibelexemplare zu drucken. Weil er die Druckplatten hatte und tack, 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 dann so die Bibel eben hat drucken können. Also eine unglaubliche Beschleunigung der Medienproduktion. Eine Beschleunigung der Medienproduktion, die durch die Invention möglich geworden ist. Zweitens, wir haben auch eine Ökonomisierung, eine Effizienzsteigerung und dadurch auch die Möglichkeit der besseren Vermarktung, der Preissenkung nun durch die Drucktechnik. Kostete eine handgeschriebene Bibel zu jener Zeit ungefähr einen Gegenwert von 1,7 Millionen heutiger Euro, so kostete eine Gutenberg-Bibel 330.000 Euro. Das entsprach dem Gegenwert, man hat das so ungefähr errechnet. Rudolf Stöber, der Medienhistoriker, wenn ich mich richtig erinnere, das entsprach einem Gegenwert von so einem einfachen Kaufmannshaus in Mainz. Also auch eine ganze schöne Stange Geld, aber immerhin natürlich massiv und dramatisch billiger als der Erwerb einer mittelalterlichen Handschrift. Worin sah man denn nun den Nutzen des Kaufs solcher Gutenberg-Bibeln? Warum konnte Gutenberg hoffen, von diesen Bibeln auch einige Exemplare abzusetzen? Leider haben wir von Gutenberg selber keine Quellen, beispielsweise Briefe oder Bücher oder auch keinen Lebenslauf, keine Autobiografie von Gutenberg, keine Quellen, aus denen wir Antworten auf diese Frage herauslesen könnten. Wir sind also etwas auf sekundäre Quellen, zweiklassige Quellen angewiesen, aber immerhin haben wir dieses Katholikon aus dem Jahr 1460, sieht man es, ja, 1460, das ist ein Wörterbuch zur Bibel. Das Wörterbuch muss aus der Werkstatt von Gutenberg stammen und in diesem Wörterbuch hat man ein Kolophon, so wie eine Art Vorwort. Ein Text, der von den Druckern geschrieben wurde und damit eigentlich einen direkten Zugang auf die Vorstellungswelt der Drucker, die dieses Kolophon gedruckt haben. Und was heißt es dort? Unter dem Schuss des Höchsten, auf dessen Wink die Zungen der Unmündigen beredt werden, und der oft den Kleinen enthüllt, was er den Weisen verbirgt. Wo dieses hervorragende Buch, das Katholikon, in der habenden Stadt Mainz, die der berühmten deutschen Nation zugehört und die Gottes Güte mit so hoher Klarheit des Geistes und durch solches Gnadengeschenk vor allen anderen Nationen der Erde in ganz besonderer Weise ausgezeichnet, gewürdigt hat, im Jahre 1460 der Menschwerdung des Herrn gedruckt und fertiggestellt, ohne Hilfe eines Schreibrohrs, eines Griffels oder einer Feder. Vielmehr dank einem wunderbaren Zusammenspiel, Verhältnis und Ebenmaß von Druckstempeln und Typen. Preis und Ehre darob sei dargebracht, dir, hochheiliger Vater, samt dem Sohn und dem Heiligen Geist, in dreifaltiger Einheit, künde das Lob der Kirche, Katholikon, durch dein Erscheinen, höre nicht auf, zu preisen allzeit die fromme Maria, Gott sei Dank gesagt. Das ist einer der frühesten Texte, das über die Vorstellungswelt von Druckern zu Gutenbergs Zeit Auskunft gibt. Was können wir daraus lernen? Wir können schon auf den ersten Blick lernen, aha, die Drucktechnik war offenbar nicht der Urknall, der mit einem Mal die Autorität der katholischen Kirche hinweggefegt hat. Nein, die Drucktechnik ist offenbar verwendet worden im traditionellen, institutionellen Rahmen der katholischen Kirche. Ein Produkt aus Gutenbergs Werkstatt trägt das traditionelle katholische Gotteslob der dreifaltigen Einheit des christlichen Gottes in die große, weite Welt hinaus. Nichts von Reformation, nichts von Revolution da. Nichts von alledem. Die Invention und die dadurch ermöglichte Innovation des Druckes von Bibeln, die wird nun diffundiert, jetzt bin ich bei der dritten Phase, die wird diffundiert, zunächst in den vorfindlichen, traditionellen, institutionellen Rahmen hier der katholischen Kirche. Die Medieninnovation und die Medieninnovation sind also im ersten Augenblick noch keine Medienrevolutionen. Wenn Sie nicht die katholische Kirche haben reformieren oder revolutionieren wollen, was wollten Sie denn dann? Diese Drucker aus Gutenbergs Werkstatt. Hierzu diese Passage, Sie loben, dass man eben ohne Hilfe traditioneller Schreibwerkzeuge eine Bibel hat herstellen können, dank dem wunderbaren Zusammenspiel, Verhältnis und Ebenmaß von Druckstempeln und Typen. Sie loben die Schönheit der gedruckten Bibelseite. Und so sehen wir denn im Vergleich, worum es hier gegangen sein muss. Hier sehen Sie zwei Buchseiten aus Gutenbergs Zeit. Eine Buchseite ist eine mittelalterliche Handschrift und eine Seite ist eine Seite aus der gedruckten Gutenberg-Bibel. Welche Seite ist die handschriftliche Seite und welche Seite ist die gedruckte Seite? Genau. Man sieht es nicht auf den ersten Blick, man muss also sehr genau hinschauen, bis man erkennt, dass das die Handschrift und das das gedruckte Exemplar ist. Warum? Weil das gedruckte Exemplar in keiner Art und Weise die Ästhetik der Handschrift hinter sich lassen will. Ganz im Gegenteil, die Druckästhetik versucht, die handschriftliche Ästhetik zu kopieren und jetzt zu perfektionieren. Gedruckt worden ist, weil man die Schwächen der Handschrift ausmerzen wollte. Nicht nur die Unregelmäßigkeit der Handschrift, die jetzt zu einer Regelmäßigkeit geworden ist, sondern natürlich auch die Fehlerhaftigkeit von Handschrift wollte man ausmerzen. Man wollte die alten Zwecke der Verbreitung der christlichen Lehre, der katholischen Kirche, mit einer neuen Technik einfach noch besser erfüllen. Das ist in den Anfängen die Medienrevolution der Drucktechnik. Ganz alten Zwecke, die traditionellen Zwecke der vorherrschenden gesellschaftlichen Macht der katholischen Kirche, wollte man mit einer neuen Technologie noch besser erfüllen. Man wollte sie perfektionieren. Man tat es, indem man die Drucklettern eben ähnlich wie die Handschrift gestaltete, mit solchen Ligaturen. Es gab auch für einzelne Buchstaben mehrere Typen, ein R etwas so, ein R etwas so, je nachdem in welchem Wort das R stand. So versuchte man sogar eine gewisse Unregelmäßigkeit und Anpassung von Handschrift je nach Wort zu imitieren in gedrucktem Buch. Es ist die Geburt der Medienrevolution aus dem Geiste der ästhetischen Perfektionierung einer alten Tradition und nicht die Geburt der Medienrevolution aus irgendeinem revolutionären Eifer, aus einem Umsturzgedanken oder dergleichen. Mehr. Diffusionen, haben sich unterschiedliche gesellschaftliche Gruppierungen dann diese Innovationen zu eigen gemacht? Wie haben sie sie genutzt? Eben die katholische Kirche zunächst durch die Verbreitung der Bibel, der lateinischen Bibeln, wie bei Gutenberg. Es gab aber eine andere Traditionslinie noch, die Biblia Pauperum, also die Bibel der Armen, die lange gedruckt worden ist mit Holzdrucken, also mit der Technik des Holzschnitts, wie wir heute sagen. Das ist also, so nehme ich an, noch ein Holzschnitt. Bald darauf aber begann man zu drucken deutschsprachige Bibeln. Auch schon vor Luther gab es deutschsprachige Bibelübersetzungen, legendär und epochal dann die deutschsprachige Bibelübersetzung Martin Luthers aus dem Jahre 1534. Die Reformation hat das große Potenzial der Drucktechnik für sich entdeckt. Es wurden wissenschaftliche Werke gedruckt, bald darauf entstanden Flugblätter, wie wir heute sagen, würden sogenannte neue Zeitungen zu verrückten Ereignissen der Geschichte, wie hier beispielsweise zum Niedergang eines Meteoriten im Elsass, druckte man solche Flugblätter, die ein Bildbericht des Ereignisses enthielten, dann einen Wortbericht und schließlich noch einen Kommentar des Ganzen aus obrigkeitlicher Sicht. Solche Flugblätter wurden gedruckt. Also Akzidenzdrucke, also je nach Ereignis, mal ist ein König gestorben, mal ein Meteorit vom Himmel gefallen, mal gab es eine Missgeburt auf dem Marktplatz von Prag Mal verbrannte eine ganze Weizenernte in Europa, mal kam eine Hungersnot, dann die Pest. Je nach Ereignis druckte man diese Flugblätter, bis dann eben im Jahre 1597 man erstmals begann, ein Periodikum zu drucken. Eine solche Sammlung aktueller Nachrichten in periodischer Form. Und das ist die Geburtsstunde des periodischen Mediums. Ermöglicht erst wirklich durch die Erfindung der Drucktechnologie Ort dieser kleinen Medienrevolution, wie gesagt, Rorschach am Bodensee. Ein Joint Venture war das zwischen einem Buchdrucker aus Rorschach und einem Verleger aus Augsburg, also ein echt deutsch-schweizerisches Joint Venture, wie unser Abend auch heute hat, scheint also nicht nur eine Zukunft zu haben, sondern auch Vergangenheit. Historische Erzählung der führnehmsten Geschichten und Handlungen, so in diesem 1597. Jahr fast in ganzem Europa denkwürdig abgelaufen. Sammlung denkwürdiger Ereignisse hier im periodischen Schriftstück oder eben Druckstück, muss ich sagen, gesammelt. Periodika dann ab dem 17. bis weit ins 18. Jahrhundert hinein auch Monatsschriften. Hier eine philosophische Monatsschrift, die Berlinische Monatsschrift aus dem Jahre 1784. Sie wurden zu den Motoren, zu den Medien der Bewegung der Aufklärung. Aufklärung über das Herausgeben periodischer Druckschriften, hier legendär, Sie sehen, der Aufsatz von Immanuel Kant zur Frage, was ist Aufklärung. Dann ein immer schnellerer Takt der periodischen Herausgabe von Druckschriften, das erstmalige Erscheinen von Tageszeitungen, hier symbolisch 1780 in Zürich, um hier auch der Schweiz noch die Reverenz zu erweisen, die heutige Neue Zürcher Zeitung, tägliches, bald nach der Gründung dann sogar mehrmaliges tägliches Erscheinen. Im 19. Jahrhundert sehen wir dann eine Entfesselung der Zeitungs- und Zeitschriftenproduktion, eine gigantische Ausweitung von Auflagen und Verbreitungsgebiet. Hier ein Druckmedium, die Gartenlaube in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, erstmals die magische Grenze von 1 Million Auflagen durchstoßen hat. Und auch dies hier war eine Folge der Druckrevolution. Auch dies hier war eine Diffusion der Drucktechnik. Auch dies hier war eine Form der Aneignung der Drucktechnik durch gesellschaftliche Gruppierungen. Die Tageszeitung mit der höchsten Auflage in der ganzen Geschichte, der Völkische Beobachter, in seinen besten, in Anführungs- und Schlusszeichen, Jahren eine Auflage von 1,7 Millionen Exemplaren. Sie sehen also, die Diffusion von Medieninnovationen kann von verschiedenen gesellschaftlichen Seiten her kommen. In unserem Beispiel der Drucktechnik wurde dank Drucktechnik die Aufklärung möglich. Am Beispiel der Berlinischen Monatsschrift, mit Immanuel Kant haben wir das gesehen, und auf der anderen Seite mit Drucktechnik wurde die moderne, totalitäre Propaganda auch erst möglich. Das haben wir unter Diffusion uns vorzustellen. Das Gute wie das Böse wird eben durch in Medienrevolutionen möglich in Gang gesetzt. Und das ist dann auch mein Punkt, wo ich nun zur praktischen Frage kommen möchte. Sind denn Medienrevolutionen steuerbar oder angesichts des völkischen Beobachters, sage ich, sind sie denn um Himmels Willen nicht steuerbar? Ist denn eine Medienrevolution eine Pandora-Büchse, aus der da kommen wird, was kommen mag, eben nicht nur Gutes, sondern auch Schlimmes? Zur Beantwortung dieser Frage möchte ich nun noch drei ganz kurze Schlaglichter werfen auf Mediendiskurse, Medienpolitiken und Medienkulturen. Mediendiskurse können uns die Frage beantworten, wofür Zeitgenossen dieses neue Medium der Drucktechnik haben, verwenden wollen. Der Blick auf Medienpolitiken wird uns zeigen, ob und wie der Einsatz von Drucktechnik hat gesteuert werden können. Und der Blick auf Medienkulturen wird uns zeigen, wofür Medieninnovationen im Alltag genutzt worden sind. Ein Schlaglicht auf Mediendiskurse. Ich habe Ihnen hier aus mehreren Jahrhunderten seit Gutenbergs Erfindung einige Stichworte aufgelistet, die zeigen, wie sowohl negativ als auch positiv man die Erfindung der Drucktechnik und später auch der Zeitung bewertet hat. Man hat nach der Innovation der Drucktechnik, vor allem in kirchlichen Kreisen, natürlich befürchtet, dass jetzt nicht nur schöne Bibeln, sondern auch Tippfehler in diesen Bibeln verbreitet werden. Man hat die kirchliche Lehre bedroht gesehen, durch die Verbreitung jetzt nationalsprachig, also deutscher Bibeln, die es nicht mehr zuließen, den alten Kanon der katholischen Lehre in der ureigenen Sprache, nämlich in der lateinischen Sprache, zu rezipieren. Man hat Angst gehabt, dass jetzt plötzlich alle, die der deutschen Sprache mächtig sind und die deutsche Sprache lesen können, ja Bibel lesen können, um Gottes Willen, jetzt können alle nachlesen, ob es stimmt, was die Priester predigen in der Kirche. Es war den Anhängern der alten Manuskriptkultur natürlich ein Gräuel, wie die Drucker ökonomische Zwecke verfolgten mit ihrem medienkommunikativen Treiben. Als die Zeitungen aufkamen, hat man sich ereifert über die affekthafte Neugier der von Zeitungslesern. Die Leute hätten nur noch im Kopf, die Zeitungen zu lesen und würden nicht mehr ihren Amtsgeschäften nachgehen, ist etwa in zeitkritischen Schriften zu lesen. Kritiken, die uns sehr stark erinnern, auch an der Kritik neuer Medien, wie der Videogames oder der Handys, mit denen man mailen kann. Positiv gesehen hat man eben die Schriftästhetik, die Verbreitung des Gotteswortes. Luther hat die Drucktechnik als ein Geschenk Gottes tituliert. Man hat in alter ästhetischer Tradition auch den Zeitungen attestiert, sie würden Podeste et Delectare, sie würden nützen durch die Verbreitung von Informationen und ebenso erfreuen durch die Abwechslung an Informationen, die man durch sie eben sich zu Gemüte führen kann. Medienpolitiken, wie ist die Verwendung von Drucktechnik gesteuert worden? Einerseits durch die Zensur. Die Diffusion von Drucktechnik ist die Geschichte der Zensur gedruckter Schriften. Durch wichtige Zensurakte, kurz nach der Invention und Innovation, kam aus Mainz, aus der Geburtsstadt der Drucktechnik, das erste Zensuredikt. Die Zensurgeschichte setzt sich dann fort bis in die moderne und in die neueste moderne, die traurige Geschichte der Zensur, bis in die totalitären Zeiten des 20. Jahrhunderts, die wir kennen. Und die Geschichte der Drucktechnik ist natürlich auch die Geschichte des Kampfes gegen die Zensur, hier beispielhaft skizziert in den großen Etappen, den großen Errungenschaften der Normierung, der Druck, der Presse, der Meinungsäußerungs- und Informationsfreiheit. Wir sehen, dass Medienrevolutionen immer nicht nur Revolutionen, sondern auch Medienreaktionen zur Folge hatten. Nicht nur die Medienrevolution bringt nicht nur das Neue, sondern sie bringt auch die Reaktion auf das Neue. Weit gefehlt, wer sagt, eine Medienrevolution bringt die Gesellschaft an sich vorwärts. Weit gefehlt, wer der Drucktechnik sozusagen in gerader Linie der Errungenschaft der Reformation und Aufklärung zuschreibt und vergisst, dass die Drucktechnik zunächst ein katholisches Propagandainstrument war und dann durch die katholische und kirchliche Zensur in ihrer Ausbreitung massiv und schmerzlich behindert worden ist. Wir müssen immer beides zusammendenken, die Revolution zusammen mit der Reaktion, die auf sie folgt. Und nun komme ich zu meinem Schluss. Ich überspringe etwas über die Medienkulturen. Das können wir auch in der Diskussion vertiefen. Ich möchte genügend Zeit für die Diskussion haben und komme also zu meinem letzten Punkt. Was darf ich hoffen oder was kann ich zusammenfassend nun sagen? Wie verändern Medienrevolutionen unsere Gesellschaft? Im Überblick gesehen kann man sagen, Konstanten der Mediengeschichte sind erstmal Medienrevolutionen im Sinne von Medieninnovationen und Medieninventionen, hier auf der Zeitachse eingetragen, so verschiedene technische Inventionen und Innovationen. Je länger es geht in der Geschichte, desto schneller geht es, der Medienzuwachs, also die Zahl der Medien, die in einer Gesellschaft in Gebrauch sind, nimmt exponentiell zu. Entsprechend die Abfolge mediengeschichtlicher Epochen, die man in der Wissenschaft macht, wird immer kürzer. Wichtig also als Fazit ist, wir haben nicht nur eine Permanenz der Medienrevolutionen, wir haben nicht nur die Tatsache, dass sich Medienrevolution immer wieder ereignet, dass die Geschichte nie zu Ende ist, sondern wir haben auch die Tatsache, dass sich die Abfolge der Medienrevolution ständig beschleunigt. Und wir haben die Tatsache der sogenannten Komplementarität, das heißt, neue Medienrevolutionen bringen nie alle vorher in Gebrauch gewesenen Medien zum Verschwinden. Wenn ein neues Medium kommt, dann bleiben viele der alten Medien. Sie wissen ja, wir schreiben immer noch von Hand geschriebene Briefe, obwohl wir auch mailen könnten. Wir lesen immer noch die gedruckte Zeitung, obwohl ich einfach nicht im Internet durchklicken könnte. Wir schreiben übrigens, das habe ich kürzlich gesehen, es gibt immer noch Telegramme. Telegrammdienste haben sogar nach einem Zusammenbruch in den 90er Jahren heute wieder eine Renaissance. Man schreibt sich wieder Telegramme, obwohl man kurz SMSen könnte. Das ist die Tatsache der Komplementarität, die Zahl der sich im Gebrauch befindlichen Medien so exponentiell anwachsen lässt. Und nun komme ich zu meinem zusammenfassenden Schluss. Wie verändern Medienrevolutionen die Gesellschaft? Wir wissen jetzt durch eine Genese und von Vergesellschaftung neuer Techniken, Produkte und Kulturen in einzelnen Schritten, nicht als Urknall, in einzelnen Schritten, ein zähes Ringen und Erfinden und Ausprobieren und Experimentieren in verschiedenen Epochengeschichte. Es gab immer Medienrevolutionen und es wird sie immer geben. Wenn die Gesellschaft sich verändert, verändert sich auch die Medienkommunikation. Das Ergebnis ist die Gleichzeitigkeit von Revolution und Reaktion. Medienrevolutionen werden die Menschheit nie einfach in einer Richtung positiv in eine bessere Zukunft führen. Sie werden immer auch von Gegenseiten, von reaktionären Seiten verwendet werden können. Und mit dem Ergebnis der Komplementarität neuer und alter Medien. Ich ziehe daraus diese Schlussfolgerung, mit der ich jetzt die Diskussion einleiten möchte. Medienrevolutionen prägen uns, jawohl, also prägen wir doch eigentlich als kritische, selbstständig und informierte, gebildete Berufsleute unsererseits die Medienrevolutionen. Wie? Erstens durch das Wissen über die Geschichte der Medien, weil wir jetzt wissen, dass wir durch die Vergegenwärtigung vergangener Medienrevolutionen etwas lernen können über den Gang auch heutiger und künftiger Medienrevolutionen. Zweitens durch das Können in Bezug auf Medienkommunikation, indem wir akzeptieren, dass uns jede Medienrevolution mehr in eine Welt hineinschubst, in der wir noch mehr Medien beherrschen müssen, wegen der Tatsache der Komplementarität. Mit der nächsten Medienrevolution werde ich nicht einfach verlernen können, was ich medial heute kann, sondern ich werde nochmals etwas dazulernen müssen. Meine Großmutter, die hat ja nicht verlernt, Fernsehen zu schauen, Radio zu hören, zu telefonieren. Sie macht das alles heute immer noch. Nur sitzt sie heute noch am Abend noch vor dem Mail und kann auch das noch. Also Medienkompetenz muss angereichert, muss erweitert werden. Wir müssen uns medial ständig weiterbilden. So kommt Medienrevolution in unserem Alltag an. Und letztlich durch das Bewusstsein der Notwendigkeit humanen Wandels. Wir wissen, dass die Medienrevolution nicht automatisch zu mehr Fortschritt, mehr Aufklärung, mehr Autonomie, nicht automatisch zu Demokratie und einer besseren Gesellschaft führt. Wir wissen, dass Medienrevolutionen zu Medienreaktionen führen können und dass es immer den demokratischen, autonomen, handelnden Bürger und die demokratisch autonom handelnde Bürgerin brauchen wird, die einen klugen Gebrauch neuer Medien macht und so die Gesellschaft weiterbringt. Das habe ich formulieren wollen als leicht pathetisches Schlusswort. Und hoffe jetzt damit in die Diskussion einsteigen zu können. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Stücheli, für den inspirierenden Vortrag. Ja, Sie sind mittendrin in der Medienrevolution und ich nehme an, dementsprechend haben Sie vielleicht auch die eine oder andere Frage oder Anmerkung und nützen die Gelegenheit, unseren Referenten damit zu konfrontieren. Ja, bitte, Herr. Immer mehr Medien heißt das, was kompensiert wird und kondensiert wird oder nicht? Das ist Ihre Frage.
Ja, ich denke, dass diese Entwicklung muss man einfach parallel sehen. Was Sie ansprechen, ist tatsächlich auch der Fall. Es ist eine wichtige Entwicklungslinie der Mediengeschichte im Moment, dieses Rekombinieren verschiedener Medien, wieder in Convergent Media oder dann wieder auf technischen Plattformen wie eben beispielsweise dem WWW oder eben ein Medium wie dem iPhone. Das ist sicher eine wichtige Entwicklungslinie. Daneben aber auch das Weiterexistieren und der neue Gebrauch wieder von Einkanalmedien. Wie schön ist es, sagen wir heute, wieder mal jemandem einfach nur zuzuhören. Ja. Dieser berühmte italienische Schauspieler, der Komiker, der füllt die Säle, indem er sich vorne hinstellt und Dante Alighieri vorliest. Und die Leute sitzen da und hören ihm nur zu. Denken Sie also nicht durch die Rekombination verschiedener Medien in solchen Hybridmedien, wäre es überflüssig, dass wir uns wieder mal nur auf ein Medium konzentrieren. Im Gegenteil, je mehr Medien kombiniert, rekombiniert, hybridisiert werden, desto mehr sehnen wir uns wieder danach, wieder mal nur auf einem Kanal empfänglich sein zu müssen. Und uns entziehen zu können, dem Wirrwarr an Tönen, Bildern, Texten und so weiter. Das ist die Tatsache der Komplementarität. Also wichtige, richtige Beobachtung, natürlich entscheidend für das Verständnis der heutigen Gegenwart, aber kein Gegenargument, kein Gegenbeweis gegen die Tatsache der Komplementarität, der komplementären Medienentwicklung.
Vielleicht kann ich beide Entwicklungen persönlich illustrieren. Ich habe mir auf mein iPhone den kompletten Shakespeare geladen. Für den Fall der Fälle, dass ich mal ein Buch nicht dabei hätte. Bisher habe ich darin keine Zeile gelesen. Ich hoffe, es bleibt so. Aber der Büchernutzer versucht dann verzweifelt in den neuen Medien seine alten Gewohnheiten wiederzufinden. Nun denn, haben Sie weitere Fragen oder Anmerkungen?
Auch diese Praxis des Hineinkompierens alter Gewohnheiten des Medienkonsums in ein neues technisches Umfeld. Auch diese lustige hybride Kombination ist eine Konstante der Mediengeschichte und eine sehr alte Tatsache. Man nennt sie Palimpsest, man kennt schon früher aus der Handschriftenkultur das Überschreiben schon mal beschriebener Papyri oder Pergamentblätter mit neuen Texten. Und diese Überschreibphänomene, also alte Gewohnheiten in neuen Kanälen oder auf neuen technischen Plattformen, wie Sie wollen, haben Sie auch in der E-Mail-Kultur heute. Immer noch, liebe Karin, danke für dein gestriges Mail, heute muss ich dir das schreiben, liebe Grüße und so weiter. Also sprachliche Formeln, die aus der Kultur des handschriftlichen Briefeschreibens kommen, wo man weit entfernt war voneinander, wo man nur miteinander reden konnte, also aufpassen musste, möglichst freundlich zu sein, um den anderen nicht zu vergällen. Das ist auch so ein Überschreibphänomen.
Wenn Sie keine Fragen haben, provoziere ich mal. Oder habe ich eine übersehen? Nein. Immer mehr Medien, Sie haben es gezeigt. Heißt es gleichzeitig auch gelingendere Kommunikation? Was meinen Sie? Sie haben es ja schon ein bisschen beantwortet, aber was...
Was meinen Sie, was meine Antwort ist?
Wir kennen uns zwar nicht sehr gut, aber aufgrund dessen, was Sie gesagt haben, bin ich mir relativ sicher, wie Sie antworten werden. Ich vermute mal, soll ich es wagen? Soll ich für Sie Ihre Antwort formulieren?
Nein, mach das schon. Also ich würde ein entschiedenes Nein oder formulieren. Also aus historischer Perspektive entschieden und ganz klar Nein. Oder? Das ist genau Das ist genau die Illusion oder genau der Mythos, den natürlich Verfechter einer Medienrevolution gerne nähren, weil sie ja beispielsweise das neue Produkt möglichst gut verkaufen möchten. Natürlich ist Apple daran interessiert, uns weiszumachen, dass man mit iPhone jetzt seine menschlichen Beziehungen besser pflegen kann. Das ist ja klar, sonst verkauft sich ja das Ding nicht. Aber historisch gesehen hat jede Medienrevolution ihre Reaktionen oder jede Innovation ist auch ein Experiment, das nicht immer funktionieren kann. Wenn man Kommunikation sozialwissenschaftlich versteht oder eben aufgeladen versteht, wie wir es verstehen müssen, wissenschaftlich meines Erachtens wirklich als Interaktion, als Verständigung, als Erzeugung einer gemeinsamen sozialen Welt, dann lehrt uns die Geschichte, dass neue Medienprodukte oder neue Formen miteinander zu interagieren vielleicht die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Kommunikation gelingen kann, dass aber natürlich neue Kanäle, neue technischen Fazilitäten, neue Formate genauso auch für destruktives Kommunizieren, Nicht-Kommunizieren oder für Verwirrungsstiften, für Propaganda verwendet werden können. Allein aus dem neuen Medium können Sie nicht die Hoffnung schöpfen, eben die Kommunikationswelt werde besser. Es braucht die Menschen, die von dem Medium einen aufgeklärten, sinnvollen Gebrauch machen, in der historischen Situation, in der sie sich dann halt gerade befinden.
Sie im Bemerken, ja, bitte.
Irgendwo so einen ganz entscheidenden Schritt weiter macht als einen, den man in der Vergangenheit beobachten könnte, nämlich selbst die Macht zu übernehmen. Also meinen Sie, oder würden Sie sich wehren dagegen zu sagen, es hat möglicherweise durch die schnelle Entwicklung, oder Sie haben ja die Entwicklungskurve beschrieben, einen Qualitätssprung stattgefunden, der doch noch ein paar andere Eigenschaften als das, was ich als Wiederholung beobachten kann, zutage fördert. Ich glaube, ein bisschen kompliziert, vielleicht die Rede und vor.
Beziehen Sie Ihre Frage auf die aktuelle Medienrevolution der elektronischen Kommunikationstechnologien? Was würde Ihrer Ansicht nach darauf hinweisen, dass es eine neue Qualität sein könnte? Haben Sie ein Phänomen, ein Erlebnis, eine Beobachtung?
Welches Medium möchte ich für welche Aspekte an viel Vielfaches wichtiger als die je zuvor war. Also wenn ich einfach merke, wie sehr man es lernen muss, mit dem Medium E-Mails und Internet umzugehen, dass man ins Büro gehen kann, sich was vornehmen, was man machen möchte, zwei Stunden Zeit dafür hat, sagt, ach, ich mache jetzt mal kurz meine E-Mails auf und dann kann man ganz kurz 10 E-Mails beantworten, zwei Stunden.
Aus historischer Perspektive fällt, wenn man über diese Frage nachzugrübeln beginnt, man zunächst etwas auf, was sehr aufschlussreich ist. Es fällt auf, dass die Argumente, mit denen beispielsweise heute vor den Gefahren des Internet und des E-Mails und so gewarnt wird, teilweise bis in die Wortwahl exakt die gleichen Argumente sind, die vor 300 Jahren gegen das Aufkommen der Zeitung vorgebracht worden sind. Es verdreht den jungen Menschen die Köpfe. Die jungen Fräuleins können sich nicht mehr konzentrieren und kommen auf falsche Gedanken. Die Beamten können ihrem seriösen Tagewerk nicht mehr nachgehen, sondern lesen unter dem Pult die Zeitung. Und das ist so schrecklich unmoralisch. Das wahre Gute und Schöne beherrscht nicht mehr unsere öffentliche Diskussion, sondern das niederträchtige, blutdrünstige. Die Sensationsgier von Zeitungen wurde kritisiert. Das Durcheinander der Informationen auf den Zeitungsseiten wurde kritisiert. Dass Meldungen über den König unter der Meldung über den Kindsmord eben in Prag steht und so weiter. Bis in die Details, bis in die Wortwahl, exakt. Die gleiche Medienkritik gegen ein Medium, damals die Neue Zeitung, das wir heute als ein Hort der alten Öffentlichkeit bezeichnen. Weil wir heute den Leuten raten, lest wieder mehr Zeitungen, das ist mehr intellektuelle Nahrung. Da wären wir vor 300 Jahren bei einer Warnung gewesen, lest auf keinen Fall Zeitung. Diese Parallelität ist für den Medienhistoriker sehr, sehr bemerkenswert. Man kann daraus schließen, dass es vermutlich auch eine Konstante von Medienrevolutionen ist, dass neue Medien immer nicht nur als Heilsbringer, sondern immer auch als Todbringer angeschaut worden sind. Neue Medien galten immer sowohl gleichzeitig etwas als Retter der Menschheit, wie als Vernichter und Gefahr für die Menschheit. Das scheint eine Konstante zu sein. Von daher, deswegen auch meine Rückfrage vorhin, gehe ich immer einen Schritt zurück. Wenn jemand sagt, jetzt ist etwas ganz Neues und jetzt kommt die Gefahr wirklich für die Menschheit. Ja, wegen diesen Videos und Handys. Also medienhistorisch nüchtern betrachtet muss man davor warnen. Bedenken wir auch, dass mit solchen Warnungen, mit solcher Medienkritik immer Zensur rechtfertigt worden ist. Immer. Weil die Zeitungen nicht mehr achten, dass das, was der Papst sagt, das Wichtigste ist, müssen wir die Zeitungen jetzt halt verbieten oder zensurieren. Oder? Weil die jungen Fräuleins, die moralischen Wochenschriften lesen, darf dort sicher kein Diskurs über Erotik und das Schöne des menschlichen Körpers stehen. Immer ist aus Angst vor negativen Wirkungen von Medien zensuriert worden. Und wollen wir denn im Umgang mit neuen Medien die Zensur? Nein, ich schätze, wir möchten ein gesellschaftliches Experiment, das Ausprobieren neuer Medien durch möglichst viele Mitglieder dieser Gesellschaft für möglichst viele Zwecke. Und dann möchten wir, dass ein neues Medium sich bewährt oder nicht bewährt in diesem demokratischen Experiment. Und von daher, lasst den Weltuntergang mal kommen mit den Handys, dann schauen wir weiter.
Den Gedanken kann man noch von einer anderen Perspektive nochmal ansetzen. Mal gucken, ob sie sich genauso elegant da herausbewegen. es ist in dem Ganzen natürlich eine geschichtsphilosophische These dahinter, nämlich die des Historismus. Wir können aus der Geschichte lernen, wir können Strukturmomente herausziehen und die übertragen auf andere Phänomene und womöglich gar eine Vorhersagbarkeit ableiten. Können Sie das? Wo sind die Grenzen dieser Methode?
Nein, also ich nehme
wo ist die Grenze
überhaupt
des
nicht in Anspruch,
Historismus und
also Vorhersagbarkeit hier zu zu erzeugen. Nein, deswegen legte ich auch Wert auf die Grundlage meiner historischen Betrachtung, war die Parallelität historischer Phänomene. Daraus dann gleich Vorhersehbarkeit, Programmierbarkeit abzuleiten, das würde mir natürlich zu weit gehen. Aber eine gewisse gelassene Distanz zu den Entwicklungen, das denke ich mir, das kann man als Geschichte lernen.
Nehmen Sie an, dass das, was Sie an Strukturmomenten beobachtet haben, bei der nächsten Medienrevolution sich auch beobachten lässt?
Das nehme ich an, aber ich lasse mich selbstverständlich durch Geschichte immer belehren.
Das ist schön zu hören. Da ist doch jetzt auf einmal eine dringende Frage aufgekommen. Bitte schön.
Ja.
Was das bedeutet?
Was das bedeutet?
Das ist eine tolle Frage.
Das ist eine. Soll ich noch was? 60 Minuten? Ah, Textdesign. Das ist eine. Sie stellen mir eine Riesenfrage, wo ich natürlich jetzt gerade in einen Whirlpool von Gedanken komme, weil es ein Kernbegriff an unserem Institut, mit dem wir etikettieren die Richtung, in der wir nachdenken, in der Forschung, in der Schreibpraxis, aber auch in der Beratung. In der Forschung gesprochen und mit Textdesign bezeichnen wir die Tatsache des Zusammenhangs von Inhalt, Form und Funktion, einfach gesagt. Die Tatsache, dass Texte dann kommunikativ erfolgreich sind, wenn das drinsteht, was draufsteht. Wenn ein Text nur dann als Reportage rubriziert wird, wenn es auch wirklich eine Reportage ist. Und die Anforderung, dass wenn ich eine Reportage schreibe, ich direkt rapportieren muss von einem persönlichen Erlebnis. So, den Zusammenhang von Form, Inhalt und Funktion. Das belegen wir theoretisch den Begriff des Textdesign. Textproduktions, technisch dann, wir vermitteln ja Schreibtechnik, meinen wir eben mit Textdesign das Vorgehen, sich bewusst ein Ziel zu setzen oder ein Zielsystem zu konzipieren für einen Text, sich bewusst zu machen, welche Funktion soll ein Text haben, welche Form soll er haben und erst dann den Text zu schreiben. Wieder, also die Herstellung des Zusammenhangs zwischen Inhalt, Form und Funktion durch den Prozess der Textherstellung. Und in der Beratung benutzen wir den Begriff des Textdesigns in erster Linie als diagnostisches Mittel. Wir machen beispielsweise Evaluationen von Corporate Publishing Produkten, also Kundenzeitschriften, Mitarbeiterzeitungen, indem wir eben nicht nur schauen, ist das gut gemacht, publizistisch, sondern indem wir immer auch fragen, was für ein strategisches Ziel soll mit dieser Publikation erreicht werden. Und daraus dann eine notwendige Machart sozusagen des publizistischen Produktes auch ableiten und letztlich beurteilen. So, ganz kurz gesagt, ein umfassendes Gebiet abgesteckt.
Sie sehen, dort wird das gemacht, was ich mit meiner Professur auch tun soll und was wir mit unserem Institut für professionelles Schreiben an dieser Hochschule auch anstreben. Ich würde es allerdings mit Verlaub hier nicht Textdesign nennen. Mit dem Begriff hätte ich meine Probleme, aber das wäre vielleicht eine schöne Diskussion für später. Ich danke Ihnen für Ihr Kommen. Ich danke Herrn Dr. Stücheli für den Vortrag und im nächsten Semester gibt es wieder eine Reihe, die wird dann heißen vom Denken und von der Wissenschaft. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Schönen Abend.
Danke.